Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections oder Excel-Superkräfte?
Nö, nur die Wieso-Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Ich fühle mich plötzlich so entspannt.
Hol dir dein Geld zurück. Abgabefrist 31. Juli.
Was?
Schaffst du ganz entspannt mit Wieso-Steuer?
Ach, ja.
Günstig ohne App. Bei Aldi gibt es einen Preis für alle. Diese Woche Bio-Joghurt mit Crispy-Müsli, 150 Gramm für nur 89 Cent. Oder Iglo-Rahmspinat, 750 Gramm für nur 1,69 Euro. Entdecke weitere Angebote in deinem Aldi Nord. Aldi. Gutes für alle.
Flugshow. Der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Die Gegenwart spart derweil noch mit Schlagzeilen, zwei Wochen vor dem Start des Sommer-Grand Prix. Aber natürlich möchten wir diese Zeit nicht ungenutzt lassen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow, in der ich erstmals in diesem Sommer, abseits von einer sehr spontanen Folge, unsere Expertin Ulrike Gressler wieder begrüßen darf. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Luis, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, freue mich sehr, mal wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, und nachdem unsere erste gemeinsame Folge nach Abschluss der Saison ja der Aktualität bedingt war, tauchen wir jetzt mal wieder ein in die Vergangenheit. Wir hatten es in den letzten beiden Sommer auch schon mal, dass wir geschaut haben, Mensch, was gab es denn so für interessante Meldungen aus der Vergangenheit, die vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, worauf es sich aber aus heutiger Perspektive umso mehr lohnt, drauf zu blicken. Und ich habe wieder unser berühmtes Glücksrad mitgebracht. Und deswegen schauen wir uns mal an, mit welcher Kategorie wir uns als erstes befassen. Und es ist das Thema Schanzen. Da haben wir noch eine kleine, aber feine Auswahl. Und die erste Schlagzeile handelt von Almaty. Liebe Uli, das ist ja auch ein Ort, den du, ich glaube, nicht nur einmal bereist hast, richtig?
Ganz sicher bin ich mir nicht. Also einmal weiß ich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob ich da im Winter überhaupt mal war, weil ich glaube, dann war ich verletzt. Also einmal weiß ich auf jeden Fall, das war, ich würde sagen, 2013 vor den Olympischen Spielen, weil da mussten wir auf jeden Fall hin, wegen der Quote für Olympia. Oder es war sogar schon 2012, dass wir eben den Quotenplatz da springen und deswegen sind wir auch damals hingeflogen.
Auf jeden Fall ein Ort, wo logischerweise nicht jeder oder jede hinkommt. Umso gespannter sind wir natürlich, was wir jetzt erfahren. Der Artikel ist vom 22. September 2013, also so ungefähr die Zeit, in der du auch da gewesen sein müsstest. Und ist von Berkutschi und handelt davon, wie sich die größte Stadt Kasachstans auf dem besten Weg zum nordischen Skisport-Mekka mausert. Mit dem Bau einer neuen Schanzenanlage ist Almaty in die Topgarde der nordischen Veranstalter aufgestiegen und strebt nach nun drei FIS-Grand Prix-Veranstaltungen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 nach weiteren Herausforderungen. Zitat: Mit Hilfe des Bürgermeisters der Stadt Almaty und dem Leiter des Olympiastützpunkts ist es in kürzester Zeit gelungen, einen Schanzenkomplex zu errichten, der sicherlich unter die Top-Anlagen weltweit zu zählen ist. Sukzessive wird jetzt versucht, organisatorisch und logistisch mit Hilfe von internationalen Wettkämpfen das entsprechende Know-how zu erwerben, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, sowie relativ rasch in den regulären Weltcup-Kalender aufgenommen zu werden, erklärt FIS-Renndirektor Walter Hofer das rasante Tempo der Kasachen. Ja, ich würde mal sagen, ist nicht ganz so gut gealtert aus heutiger Sicht. Also allzu viele Weltcup-Veranstaltungen sind es in der Vergangenheit dann nicht geworden. Sonst wärst du wahrscheinlich auch noch öfter da gewesen.
Ja, die Frage ist, warum, ne? Also die Anlage war auf jeden Fall top. Ich glaube, das war auch eine normale Schanze, wie es eben nach dem Profil gebaut worden ist zu der Zeit oder zu der heutigen Zeit. Aber ich denke mal, Marty ist halt auch eine weite Anreise. Warum da jetzt eigentlich gar nicht so viele Weltcups stattgefunden haben, ja, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß noch, Peter Priots hat damals dann seinen Rekord geschafft mit den meisten Siegen in einer Saison. Das weiß ich noch, deswegen wird er auch damals hingeflogen sein. Ich habe auch noch die Szene vor mir, wie er da jubelt, wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch liege, lieber Luis. Und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern, auf einmal hat die nochmal standfand. Also das ist so das Letzte, wo ich mich wirklich so bildlich erinnern kann. Und klar, die Kasachen haben es schwer. Ich glaube, geht jeder Nation so, wenn du nicht eigene Springer oder Springerin hast, aus den eigenen Reihen, warum soll sich dann jemand interessieren, dass da ein Weltcup stattfindet? Aber es ist eben schade, dass jetzt so eine Top-Anlage dort steht und nicht genutzt werden kann oder genutzt wird oder vielleicht auch nur von dem Verband natürlich selber.
Der Weltcup, den du angesprochen hast, ist tatsächlich auch der letzte gewesen, der dort stattgefunden hat. Und das ist jetzt sage und schreibe 10 Jahre her. Also da merkt man auch, wie schnell die Zeit so ins Land verstreicht. Sie hatten in dem gleichen Jahr 2016 auch noch mal einen Sommer-Grand Prix zugesprochen bekommen. Der ist dann aber auch abgesagt worden. Und ich kann mich erinnern, dass sie auch das ein oder andere Mal noch in den Entwürfen zumindest standen. Das ist aber in den allermeisten Fällen tatsächlich einfach an der Finanzierung gescheitert ist, dass man selbst Sommer-Grand Prix eben nicht gestemmt bekommen hat. Wahrscheinlich eben auch in Verbindung damit, dass das Interesse von den anderen Nationen dort eben hinzufliegen einfach nicht groß genug war. Und ja, dann gab es 2017 noch damals hieß sie noch die Universiade, also die Studenten-Weltmeisterschaften. Aber ansonsten sehe ich hier nur kasachische Meisterschaften leider.
Ja, und die Universiade, jetzt wo du es sagst, wurde, glaube ich, auch live übertragen oder man konnte sie zumindest gut verfolgen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, schade. Ich glaube, also das Springen müsste dann im Weltcup-Kalender so gut platziert sein, dass man gar nicht anders kann, als dorthin zu fliegen. Also gleich am Anfang der Saison, wo man natürlich nichts verpassen möchte. Oder wenn es noch irgendwie reinfällt, dass man noch eine Qualifikation braucht für eben Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Ich glaube, ansonsten ist es eben leider unattraktiv. Weil man ja auch gegenüber dem Verband irgendwie, wie sagt man das so, sich aushilft oder man sagt, okay, man fliegt nach Japan, die Japaner kommen ja auch immer zu uns oder auch mal nach Amerika, aber wenn eh schon wenig kommt von den Kasachen,
Ja.
dann hat man auch gar nicht so dieses schlechte Gewissen vielleicht als Verband, dass man nicht hinfliegt. Und es sind ja schon genug weite Reisen. Ja, schwierig. Klar, es kann jetzt auch nicht alles immer nur in Europa stattfinden, muss man auch ehrlich sagen. Aber da ist nun mal das Mekka des Skisprings hauptsächlich. Es tut halt immer weh, solche Schanzenanlagen zu sehen, die dann mehr oder weniger vor sich herdümpeln und woanders kämpfen die Leute, dass Schanzen erneuert werden, neu gebaut werden. Und das haben wir ja, ist ja kein Einzelfall leider.
Ja, dann haben wir im Prinzip eine Handvoll Sommer-Grand Prix. Es waren ja in der Regel zumindest auch immer Doppelveranstaltungen. Also das kann man ihnen zumindest nicht in Abrede stellen, dass sie das nicht auch versucht hätten. Wir haben diesen einen Weltcup 2016 und wir haben dann eben die Universiade und die Junioren-Weltmeisterschaften 2015. Das war es dann aber im Prinzip auch, was große Highlights in Almaty angeht. Also kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass der Artikel aus dem Jahr 2013, dass man da, ohne dass man es zu dem Zeitpunkt wüsste, eigentlich schon auf dem Höhepunkt war, was diesen Ort angeht. Dann schauen wir uns an, was wir als zweites bekommen und wir bleiben in einem weiteren Land, das ja jetzt nicht unbedingt als Skisprung Weltmacht bekannt geworden ist, aber auch natürlich fester Bestandteil der Geschichte, nämlich Rumänien. Und die Überschrift ist Ölkonzern belebt Skispringen in Rumänien wieder. Und ich glaube, da wissen alle, die zumindest ein paar Semester schon mit dabei sind, um welchen Konzern es hier geht, nämlich um OMV. Und damals war es so, dass sie in Rüșnov, unserem geliebten rumänischen Austragungsort, einen neuen Schanzenkomplex gebaut haben. Damals noch mit der K15, der K35 und der K64. Also die Normalschanze fehlte sogar noch. Aber sie hatten immerhin sehr, sehr große Namen zur Eröffnung da, wie zum Beispiel Thomas Morgenstern und Robert Kranjec. Und der hat auch gesagt, es taugt mir immer wieder, wenn wir mit dem Skispringen-Zirkus in neue Länder kommen. Vor ein paar Jahren konnte sich das noch niemand vorstellen. Wahnsinn, was hier aus dem Nichts auf die Beine gestellt wurde. Ich freue mich einfach für die Kinder und Schüler hier, die nun das ganze Jahr über zu Hause trainieren und springen können. Das sind völlig neue Möglichkeiten und Perspektiven für die Kids. Morgenstern glaubt fest an die Zukunft des rumänischen Skispringens und sagt, ich bin mir sicher, dass ich in meiner aktiven Karriere noch mit dem einen oder anderen rumänischen Springer am Start eines Weltcup-Springens stehen werde.
Ja, Also man muss ja sagen, da ist ja doch vieles gut gelaufen. Wir waren ja da auch regelmäßig zu Weltcup-Springen. Ich bin auch sehr, sehr gerne gesprungen, habe da eigentlich auch oft gute Ergebnisse erzielt. Ein bisschen eigen die Schanze, also die muss man schon mögen. Sie haben ja regelmäßig auch Sommercompris. Ich glaube, das ist immer noch so. Und ich muss sagen, selbst die Männer waren wir manchmal überrascht, wer da alles manchmal hingeflogen ist zum Weltcup oder zum Sommercompris, wo wir auch manchmal gedacht haben, da wird keiner mehr hinfliegen. Aber doch, sind regelmäßig doch bekannte Namen und es wird gerne angenommen. Ich glaube, da musst du mir helfen, die Juniorenweltmeisterschaft gab es da auch. Kann das
Ja,
sein?
genau.
Genau. Aber frag mich jetzt nicht, wer Juniorenweltmeisterin und Weltmeister geworden ist.
Bin schon dabei, das
Genau.
nachzugucken, ja.
Also die haben sich auf jeden Fall gemacht, dann mit Tara Lambi, die war ja lange auch im Weltcup geschehen, auch sogar, also hatte ein paar Achtungserfolge auf jeden Fall. Ich glaube auch auf jeden Fall mal Podest. Also sie haben die Chance genutzt. Ja, Springer, ich glaube, das ist halt schwierig, weil im Endeffekt ist es dann doch nur eine kleine Schanze. Es fehlt dann doch die größeren Schanzen, die nun auf jeden Fall die Männer brauchen und auch immer natürlich mehr die Frauen. Und die müssten ja jedes Mal irgendwo weiter weg fliegen oder fahren, dass sie überhaupt die Möglichkeiten haben. Also für Nachwuchs, für den Anfang ist ganz gut, aber ja, mit 16 vielleicht dann schon zu sagen, ich gehe nach Slowenien oder irgendwo hin, wo nur 120er steht, wo ich regelmäßig trainieren kann, das wird dann sehr schwer. Ich fand es auch toll. Ich war gerne dort. Ich sehe das auch so. Ich fand es immer toll, das Skispringen in andere Länder zu kommen oder die man vielleicht jetzt nicht so auf seiner Reiseliste gehabt hätte. Das war immer, oder da bin ich auch immer noch sehr dankbar, dass ich so viele schöne Orte und Länder gesehen habe, nur durch Skispringen. Ich glaube, das wissen viele auch manchmal gar nicht so zu schätzen in der Zeit, weil in jungen Jahren, dass man schon die Möglichkeit hat, hinzukommen. Genau, und ich hoffe, dass jetzt wirklich da noch lange ja, Raschnow Bestand ist von Skispringen, von guten Wettkämpfen und auch noch lange vielleicht Bestandteil ist, zumindest im Frauenweltcup. Das würde mich sehr freuen, weil sie geben ja wirklich Gas und sind sehr bemüht und ja, kann die Schanzenanlage auch nur loben.
Absolut. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel erschienen ist, an der Zeit von skispringen.com, das war 2011, da gab es die 90-Meter-Schanze noch gar nicht. Also die ist erst nachträglich dann gebaut worden. Man hatte da allerdings schon die Zusage für das European Youth Olympic Festival 2013. Und das war ja auch in einer unserer letzten Ausgaben Thema, als wir hier Anna Holland zu Gast hatten und nochmal auf ihre Karriere zurückgeblickt haben, wo sie ihre ersten großen Erfolge gefeiert hat. Und die Juniorenweltmeisterschaften, die du angesprochen hast, die fanden dann 2016 statt, also nochmal 3 Jahre später. Und wir sehen hier sehr bekannte Namen. Also bei den Frauen hat Chiara damals noch Hölzl die Goldmedaille geholt. Bei den Männern oder bei den Jungs war es dann David Siegel.
Ah
Ja,
ja,
auch
stimmt.
kein.
Irgendwas hatte ich in Erinnerung, dass auch jemand, also irgendwie, den
Ja.
ich näher kannte, dort Juniorenweltmeister geworden ist. Aber ich habe es jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Aber klar, der war ja auch
Ja.
ewig mit mir in der Sportgruppe bei der Bundespolizei. Von daher, genau,
Ja.
leider auch nicht so verlaufen die Karriere, wie man sich erhofft hat bei ihm. Aber ja, da hat er gezeigt, was in ihm steckt.
Dafür bei anderen Herrschaften, die Edelmetall geholt haben, auf Platz 2 bei den Frauen eine gewisse Katharina Althaus.
Kennt man auch.
Braucht man keinem vorstellen, ja.
Ja.
Auf Platz 3 Sofia Tichonova und bei den Männern, Uli, da musst du mir jetzt helfen, die Namen auf den Plätzen 2 und 3, die sagen mir gar nichts. Domen Preotz und Ryojo Kobayashi.
Nee, sagen wir auch nichts, keine Ahnung.
Ne? Ist,
Nee.
glaube ich, nichts draus geworden aus den beiden,
Nee.
ja.
Aber da sieht man mal, wo der David Siegel auf welchem Niveau der gesprungen ist. Ne? Also wenn man
Ja.
sieht, und man sagt, hat ja auch manchmal das Gefühl, ja, Juniorenweltmeister waren die und Vize-Weltmeister und Bronze, aber irgendwie kommen die oben nicht an. Aber das ist, glaube ich, so eine Juniorenweltmeisterschaft gewesen, wo man mal sieht, wo die dann gelandet sind, ein paar Jahre später. Und wo die
Ja.
auch, also wie schnell das dann ging, gerade beim Ryojo und bei Dom hat es mit länger gedauert, aber da sieht man mal, was für ein hohes Niveau dort war und wie wegweisend die Juniorenweltmeisterschaft dann doch sein kann.
Ich mag mich auch noch daran erinnern, dass das eine ziemliche Punktlandung war, dass die überhaupt noch stattgefunden hat, weil es Ende Februar und schon ziemlich warm war. Dann sollte 2 Wochen später ein Frauenweltcup dort stattfinden. Den mussten sie allerdings aufgrund von Schneemangels dann absagen. Aber ja, kann passieren zu der Jahreszeit, auch in Rumänien logischerweise.
Ja, ich glaube, da war auch immer ein bisschen windig, weil wir da auch, ja, da musstest du auch manchmal wirklich viel Glück mit dem Wind haben.
Gut, aber wo braucht man das nicht, ehrlicherweise, muss
Ja,
man
aber es
ja
gibt
auch
schon so
sagen.
Schanzen auf die Hinzenbach, weil man eben weiß, wo die Schanzen liegen und wenn die dann im Weltcup-Kalender schon eher späteren Winter angesetzt sind, dann hat man da schon eher das Problem, dass da eben der Wind kommt.
Ja. Gut, dann schauen wir als nächstes in die Kategorie Regeln und Neuerungen. Wir haben nur noch vier Schlagzeilen aus dieser Kategorie übrig, haben wir schon einiges abgearbeitet, Uli. Deswegen würde ich sagen, sag mir doch gerne eine Zahl von 1 bis 4 und dann schauen wir uns mal an, was das ist.
Zwei.
Die 2, das ist die Laserlinie. Auch heute kaum mehr wegzudenken aus dem Skispringen. Der Artikel ist vom 23.12.2013 und die Überschrift lautet: FIS setzt neuartige Laserprojektion erstmals in Oberstdorf ein. Erstmals überhaupt im Skisprung-Weltcup wird beim Auftaktspringen der 62. Vierschanzentournee die sogenannte Best-to-Beat-Laserlinie eingesetzt. Der virtuelle Farblaser wird quer über den Aufsprunghang projiziert und zeigt den Zuschauern im Stadion an, wie weit der Athlet springen muss, um in Führung zu gehen. Bisher gab es die virtuelle Linie nur im Fernsehbild, aber nicht live in den Skisprung-Arenen. Die Best-to-Beat-Linie hat sich im TV zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die Kommentatoren und die Zuseher entwickelt. Ich freue mich sehr, dass es uns jetzt gelungen ist, dieses Hilfsmittel in Form einer Laserlinie auch direkt an die Schanze zu bringen, damit auch die Fans im Stadion davon profitieren, sagte Walter Hofer, Renndirektor des Internationalen Skiverbandes FIS.
Jo, stimmt, kann ich nur zustimmen. Also es war wirklich, ich denke mal, es war damals erst technisch überhaupt möglich. Wenn man jetzt überlegt, also 2013 kommen wir noch gar nicht so weit vor, also dass das so lange schon her ist, aber es ist jetzt auch schon dann fast 13, beziehungsweise im Winter 14 Jahre. Aber das war wirklich eine super Sache. Auch selber als Springerin dann zu wissen, klar, manchmal hat man gedacht, ich habe die Linie nicht erreicht. Und da haben manche auch, ich weiß noch, das werde ich auch nie vergessen, ich glaube, der Andreas Wank beim COC so kurz gesprungen in Planitzer, hätte aber in Dänemark gemacht, wäre richtig weit vorne gewesen, hätte einen Quotenplatz ersprungen, aber ich glaube, vor Wut hat er es nicht gemacht. Also manchmal kann das auch gerade dann im Weltcup helfen, wenn man sieht, okay, die grüne Linie ist ja gar nicht so weit unten. Das kann schon auch dann erstmal in dem Moment helfen. Manchmal denkt man auch, die grüne Linie sieht man gar nicht mehr, wo soll ich hinspringen? Also wir kennen das ja gerade von Teamspringen, wo die
Ja.
grüne Linie ja gar nicht mehr eingeblendet wird. Aber sonst finde ich das gerade für die Zuschauer eine super Sache. Und meistens passt es ja wirklich, wenn sie da raufgesprungen sind. Klar kommt da noch ein bisschen Windkompensation dazu, was vielleicht nicht ganz aktuell in dem Moment ist.
Ja.
Aber ich glaube, das war so, also würde ich jetzt fast behaupten, eigentlich so eins der besten Sachen, die eingeführt worden ist für Zuschauer und auch für die Athleten, Athletinnen.
Würde ich hundertprozentig mitgehen. Ich halte sie sogar inzwischen für unverzichtbar, einfach weil ja auch viel drumherum noch dazugekommen ist, was in die Wertung mit einfließt. Und was die ja in der Zwischenzeit auch geschafft haben, ist, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest im ersten Durchgang, ja dann noch die gestrichelte Linie gibt, dass du auch ungefähr einen Anhaltspunkt hast, hey, schafft es der oder diejenige noch in den zweiten Durchgang. Also da kann man wirklich ein großes Kompliment machen an alle, die da beteiligt sind. Das war eine tolle Neuerung, absolut.
Auch die Qualifikationslinie, ne, die man oft sieht in dem Bereich, wo die dann wissen, okay, oh, es hat doch gereicht, erstmal für den Moment. Ich glaube, das ist auch mal gut zu wissen, dass man schon mal unten ausfährt, ohne dass man jetzt genau weiß, wo waren die anderen so, aber irgendwie ein Gefühl hat, okay, das könnte doch gereicht haben.
Also da kann man wirklich, wir kritisieren gerne Neuerungen, aber da gibt es, glaube ich, nichts, was wir daran schlecht finden. Also von
Also ich glaube,
daher.
am besten ist es einfach fürs Fernsehen, für den Zuschauer, um Sprünge besser einzuordnen oder wenn dann der Wind sich dreht, um einfach zu wissen, ich glaube, man kann auch dadurch ganz anders mitfiebern, weil man einfach weiß, okay, da muss jetzt mein Favorit hinspringen, dass er wirklich gewinnt. Und ich glaube, für den Zuschauer ist es fast am besten. Weil der Athlet, ich meine, klar, der sieht die Grundlinie, aber der kann deswegen nicht nochmal 3 Meter mehr rausholen. Für ihn ist eine gute Orientierung, aber und ich glaube, es ist eine super Orientierung, gerade wenn es mega weit geht. Also, wo wir schon ein paar Mal gesagt haben, Mensch, wo sollen denn die hinspringen? Und dann hören ja auch irgendwann die Linien auf, die gesteckt worden sind. Aber die grüne Linie ist dann meistens noch da. Und das finde ich, ist, glaube ich, gerade für die dann, die ganz vorne mitspringen, auch nochmal eine Hilfe.
Umso kurioser wird es dann, wenn sie dann mal nicht auftaucht. Ich habe mich auch schon ertappt beim einen oder anderen Springen, wo ich dann vor Ort war, dass ich mich dann schwer getan habe, die Leistungen oder die Weite einzuordnen, wenn die Linie dann mal nicht da war. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr gute Erfindung, muss man auf jeden Fall so sagen. Wollen wir noch eine zweite Schlagzeile machen oder wollen wir uns das Pulver noch aufbewahren für eine zukünftige Folge?
Von mir aus können wir gerne jetzt noch einmal so drinnen, weil das jetzt auch alles gute Überschriften waren, die man, sage ich mal, auch gut so abhören oder abhandeln konnte.
Gut, dann
Und
bleibt
zumindest
uns
was
noch.
einfiel. Das ist ja immer, wenn du mich fragst, dann denke ich mir, oh, hoffentlich weiß ich noch was dazu.
Dann hast du jetzt ja noch drei zur Auswahl. Welche soll es denn sein?
Nehmen wir die eins.
Die eins ist Kaspar kritisiert. Es geht um den inzwischen ehemaligen und auch inzwischen verstorbenen ehemaligen FIS-Präsidenten Gianfranco Caspa und übt heftige Kritik an den Skisprung-Regeln. Und zwar, wenn ich das hier richtig sehe, bei der Weltmeisterschaft 2013 in Val di Fiemme. Da geht es um das Teamspringen bei den Männern.
Auf jeden Fall war ich
Da
dabei.
Kann mich daran erinnern, dass dort das Ergebnis nachträglich korrigiert werden musste, nachdem es bei der Anlaufveränderung zwischen den Gruppen zu einem Rechenfehler gekommen ist.
Also ich kann mich nur noch daran erinnern, wie Manuel Fettner auf einen Ski ausgefahren ist und lange diskutiert wurde, ob das ein Sturz ist oder nicht. Das ist so.
Ja.
Und natürlich an mein Mixteam springen, aber
Ja.
ja, aber ja, irgendwas war da, dass sie da sich verrechnet hatten, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ja, sag erst mal, ob das ganze
Genau.
Ergebnis durcheinander geraten ist. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig.
Es ging auf jeden Fall um die Medaillenvergabe. So viel weiß ich auch noch. Ich meine, eine ähnliche Schlagzeile hatten wir auch in einer der ersten beiden Folgen dazu. Auf jeden Fall ist eine andere Regeländerung dort mit beteiligt gewesen, nämlich der Red Button, der zu einer ähnlichen Zeit ja eingeführt worden ist und die das mit ausgeübt hat. Er äußert, man versucht natürlich für taktische, man versucht taktische Spielchen, die meistens schief gehen. Ich persönlich bin voll und ganz der Ansicht, dass wir das wieder abschaffen müssen. Er sagte auch, es war ein menschlicher Fehler, den man korrigieren konnte. Das kann passieren, sollte es aber natürlich nicht. Und auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass es innerhalb des FIS-Systems endlich eine Diskussion ausgelöst hat, müssen wir mit diesem System weitergehen. Die meisten von uns sind nämlich dagegen.
Ja, hier steht ja auch noch in der Überschrift irgendwie Skisprungregeln. Ich habe dann noch gelesen, mit den Sprungrichtern abzuschaffen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Sprungrichter abzuschaffen. Steht
Ja,
ja noch in dem Artikel. Ich habe
das
gedacht, dass
ist.
das eher noch, dass das kritisiert. Und ich dachte, ja, da steht ja auch irgendwas mit Telemark. Ja,
Ah,
zwei
hier
Richter
steht's,
bei der
ja.
Landung, die entscheiden, ob es ein Telemark war oder nicht und abschließen. Wir brauchen dieses ganze Kabarett nicht. Und eigentlich muss ich wirklich sagen, ein bisschen hat er auch recht, weil ich bin immer noch der Meinung, und nicht nur, weil ich auch nicht so die Beste war in der Landung, muss man auch ehrlich sagen, weil ich finde, es sollte noch der gewinnen, der am weitesten springt. Und das war ja damals auch bei Olympischen Spielen, wo sich der Morgenstern und wie heißt dann der Kofler Andi gebettelt haben. Und eigentlich der Andi Kofler so weit gesprungen ist, der konnte kein Telemark mehr setzen. Und deswegen hat dann der Morgenstern, war Olympiasieger, obwohl an dem Tag vielleicht der Andi Kofler der Bessere war. Und weil irgendwann geht das nicht mehr, dass man eben eine gute Landung setzt. Und eigentlich war das ja, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren war das ja nochmal heftig diskutiert, weil es ja auch viele Verletzungen gab, ob überhaupt noch Telemark gemacht werden sollte oder nicht, wo auch der Wellinger gesagt hätte, er würde es ja schade finden, weil er eben sehr einen guten Telemark sitzt. Aber es gab auch viele, ich glaube, der Markus Eisenbichler war dafür, den abzuschaffen. Klar, er ist auch nicht so gut gelandet, aber er sagt auch, es soll ja der gewinnen, der am weitesten springt.
Ja.
Und sind wir mal ehrlich, wie oft haben wir uns in letzter vergangener Saison aufgeregt, wie die Punktrichter entscheiden? Also, wo eigentlich auch keine Fairness teilweise war, wo wir es einfach manchmal nicht verstehen konnten. Auch Philipp Raimund, ich glaube, das war Lahti, eine 17,5 bekommen hat und ist da fast runtergesprungen, wo wir gesagt haben, eigentlich eine 19.
Ja.
Und gerade, also bei den Frauen wird es ja auch immer dichter, aber gerade bei den Männern, wo ja schon jeder Zehntelpunkt auf den Kleinschanden zählt, ich glaube, es würde manchmal vereinfachen und auch für den Zuschauer besser sein.
Ja, durchaus. Wobei jetzt,
Jetzt sind wir ein
ich
bisschen
habe,
davon abgekommen, was er
ja.
gesagt hat damals, aber
Er hat da zwei Dinge in einen Topf geworfen, auch
genau, das
ehrlicherweise, ne?
habe ich ja
Ja.
jetzt in dem Artikel gelesen.
Ja.
Und mit den Red Button wissen wir auch, das war zum Anfang sehr schwierig. Das haben sie ja dann auch sehr viel wie sagt man denn, verbessert. Und so oft wird er jetzt ja eigentlich nicht mehr eingesetzt. Meistens wird er ja nur wirklich eingesetzt, um die jeweilige Athletin oder Athleten zu schützen. Aber so oft wird er ja gar nicht mehr verwendet, wie es vielleicht damals war.
Ja. Der Stein des Anstoßes war eben, dass Norwegen zunächst die Silbermedaille zugesprochen wurde in diesem Teamwettkampf eben. weil an der Spardal fälschlicherweise Punkte für eine verkürzte Anlauflänge gutgeschrieben wurden. Und erst am grünen Tisch fiel dann die Entscheidung, dass Norwegen eben genau diese Punkte abgezogen wurden, wodurch sie dann gar keine Medaille geholt haben und noch hinter Polen auf Platz 4 zurückgestuft wurden.
Ja, aber das ist eben auch bitter, man freut sich über Silber und dann hat man eigentlich gar nichts in der Hand. Und eigentlich ist ja, sagt man oft, Tatsachenentscheidung, auch im Skispringen. Schwieriges Thema, klar, die Polen ist natürlich zu Recht, dass sie dann Bronze, ne, gewonnen haben.
Ja.
Und ich glaube, das waren ja sogar nur 0,8 Punkte Rückstand auf Deutschland. Also die hätten ja fast noch Silber gewonnen, da sieht man mal, wie eng es herging. Weil die hätten ja, da wäre vielleicht Deutschland fast Vierter gewesen. Ja, sowas darf, wie gesagt, nicht passieren. Es ist ja gut, dass sie es noch nachgeregelt haben. Aber wenn man sich dann in die anderen Athleten reinversetzt, wie bitter das ist, wo sie ja eigentlich in dem Moment auch nichts dafür konnten.
Ja.
Wer weiß, ich weiß nicht, ob damals, also das ist jetzt ja auch so weit, ob er damals der letzte Springer war oder ob noch ein Springer kam für Norwegen. Das macht ja dann vielleicht auch ein bisschen was, wie man dann vielleicht taktiert.
Es steht zumindest drin, dass das bereits im ersten Durchgang
Und
passiert
das
ist.
muss
Also
man sich ja
wenn.
mal überlegen, wenn das schon im ersten Durchgang passiert ist, wäre man ja vielleicht, also man probiert ja immer seinen besten Sprung zu zeigen, aber vielleicht hätten dann die Trainer ganz anders taktiert, weil der Red Button war ja damals schon sehr im Fokus bei den Trainern und vielleicht hätte sogar der norwegische Trainer damals noch verkürzt oder ein anderer Springer auch verkürzt. Also das ist schon ganz schön Wettbewerbsverzerrung dann gewesen, muss man ehrlich sagen, dass sie es so spät erkannt haben.
Ja.
Also ich glaube, dann hätte man vielleicht doch zwei Bronzemedaillen oder so vergeben müssen, weil du kannst das ja nicht wiederholen. Und das ist natürlich, finde ich, umso bitterer. Ich glaube, wenn es jetzt als Schlussspringer passiert wäre, dann ja, dann hättest du ja nichts anderes gemacht. Aber ich
Ja.
denke, dann hätten die Norweger doch vielleicht mehr gepokert. Und es ist ja auch so, dass die anderen dann nervöser werden oder auch nicht. Also du tust ja alle Mannschaften so ein bisschen mit da reinziehen.
Ja, es waren da schlussendlich 3,7 Punkte, die Norwegen gefehlt haben, was natürlich nach 8 Sprüngen eine Winzigkeit ist.
Genau, und das meine ich ja mit taktieren. Da hättest du vielleicht ganz anders taktiert oder hättest nochmal, gerade als Schlussspringer, vielleicht doch nochmal eins mehr draufgesetzt. Weil du springst ja auch in einer anderen Reihenfolge und.
Also hätte es uns damals als Podcast schon gegeben, wir hätten auch sehr viel und schön darüber diskutieren können, was denn da eigentlich abgelaufen ist, so wie wir das in den letzten, bald sind es 6 Jahre, wirklich über ganz viele andere Dinge getan haben, die sich da so ereignet haben. Aber ja, wie ihr seht, das, auch wenn ihr damals vielleicht noch nicht dabei wart, das Skispringen hat schon immer auf seine eigene Art und Weise für Gesprächsstoff gesorgt.
Ja, und ich bin auch ehrlich, mir war das jetzt gar nicht mehr so bewusst oder dass das so, ja, extrem damals war, die Entscheidung. Und obwohl ich ja da noch aktiv war oder hat musste, oder vielleicht habe ich mich damals auch innerlich, also habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich es jetzt vielleicht im Nachhinein mache.
Für dich war die WM ja damals auch schon beendet, weil ihr ja nur die 2 Wettkämpfe hattet mit dem Normalschanzen-Einzel und dem Mixteam, was ja da schon Geschichte war, ja.
Genau.
Warst du vielleicht mit den Gedanken schon wieder beim Training oder so?
Nee, ich habe das schon verfolgt. Also ich glaube, das war ja das Springen, wo der Manuel
Ja,
Fettner
genau, ja.
mit
Ja.
einem Ski rausgefahren ist. Das wäre eigentlich die
Das
Kuriosität auch gewesen.
war das Springen, ja. Unvergessen. Auf jeden Fall. Gut, wir springen in die nächste Kategorie und die lautet Kuriositäten. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da so noch mit am meisten Material gesammelt. Und dann schauen wir mal, um welche Schlagzeile es sich als erstes dreht, nämlich um Adams Abschied. Welcher Adam könnte da wohl gemeint sein?
Ja, weiß ich
Der gute Mann hat seinen Ausstand gefeiert und das Springen ist seinerzeit von skijumping.de im Live-Ticker begleitet worden. Es ist aber auch von Servus TV übertragen worden. Also wenn man sich heute überlegt, hey, welcher Skispringer müsste denn abtreten, damit sein Abschiedsspringen live im TV gezeigt wird, das müsste dann schon die Kategorie sein. Das Springen hat stattgefunden in Zakopane und im Artikel steht, neben einigen polnischen Athleten werden unter anderem, Achtung, es wird klangvoll, Martin Schmidt, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Björn Einer-Röhmören, Simon Ammann und Matti Hautamäki dabei sein. Auch die ehemaligen DSV-Skispringer Michael Uhrmann und Sven Hannawald werden an der Veranstaltung teilnehmen, auch wenn sie nicht mehr von der Schanze springen. Es handelt sich allerdings nicht um ein normales Skispringen, sondern um ein Zielspringen, darum auch Adams Bullseye, so wurde die Veranstaltung genannt. Am Anfang der beiden Durchgänge werden den Springern jeweils Weiten zugelost, die sie so exakt wie möglich treffen müssen. Heißt, nicht der Springer mit den höchsten Weiten gewinnt, sondern derjenige, der seine Weite am besten trifft. Wäre das ein Wettkampf für dich gewesen, Uli? Hättest du da Spaß dran gehabt?
Oh, schwierig, weil es spielt ja so viel rein mit Wind und Anlaufgeschwindigkeit und gerade beim Skispringen trifft man den Sprung, trifft man nicht. Es ist schon sehr schwierig, wirklich da zu sagen, so weit springe ich jetzt. Man kann es ungefähr einschätzen, wenn man die Schanze gut kennt und man vielleicht 3, 4 Trainingssprünge gemacht hat und so in diesem Flow ist. Ist bestimmt auch, welche bestimmt ihren Sprung abgebrochen haben, wenn sie gemerkt haben, es geht zu weit, anstatt die Weite geschätzt haben. Ja, ist mal was anderes, war bestimmt auch nett. Es ging ja auch um nichts. Da macht man das ja mal gerne mit. Ich weiß gar nicht, wer da gewonnen hat. Das ist ja jetzt eigentlich so was, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr stattgefunden hat. Letztes Jahr weiß ich auf jeden Fall, wo die noch das Showspringen, also wo jetzt Martin Schmidt zum Beispiel eine Mannschaft hatte. Und da
Ja.
mussten die doch auch als erstes 1000 Meter fliegen oder so. Du weißt
Ja,
das
genau,
besser als
das gab es
ich.
dieses Jahr auch, ja.
Ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen, genau.
Ja, die Saison war auch
Und
lang genug.
das ist ja auch schon schwierig.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, für einen Abschied, ich meine, da macht man es doch gern. Und da
Klingt
geht es
auf
ja
jeden Fall
dann auch
nach
um nichts
Gaudi,
mehr,
ja.
genau.
Ja.
Und da kann man vielleicht auch mal, wenn man nicht gerade an dem Tag der beste Springer war, trotzdem Sieger sein. Das ist auch mal was Schönes.
Offensichtlich, ja.
Aber
Wobei,
wirklich, also wirklich,
ja.
ja, wer da alles gekommen ist, da weiß man, was er für ein Ansehen hatte, auch in der Skisprungszene. Und ich glaube,
Total.
damals ging es noch nicht um Geld, jetzt wie die Veranstaltung, was wir gerade gesprochen haben. Ich denke mal, da gibt es auch noch gewisse Gelder, dass die Leute kommen und Prämien, wo du sagst, das kannst du eigentlich nicht entgehen lassen. Ich glaube, damals wurde es noch mehr gemacht. Einfach, ja, ja, guter Zweck ist es ja nicht, aber einfach so, das mache ich jetzt. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele das heute noch so machen würden.
Ja, vor allem, wenn diese Saison ist ja, wie gesagt, seitdem noch länger geworden. Also da bist du dann auch froh, wenn du irgendwann mal in die Ferien kannst. Es hat mich auch sofort an das, ich glaube, Target Jumping heißt es ja mittlerweile, erinnert, wobei ich da den Zufallsfaktor tatsächlich noch ein bisschen größer finde, weil die Weiten ja zugelost wurden, während beim Target Jumping, da einigen sich ja die Kapitäne und die Springer auf eine Weite und bestimmen dann entsprechend auch das Gate. Also ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn du auf einmal irgendwie 90 Meter zugelost bekommst auf einer 120 Meter Schanze und dann wirklich den Sprung, wie du vielleicht sagtest, auch abbrechen musst. Das glaube ich gar nicht so ohne. Und was mir in dem Zusammenhang auch noch eingefallen ist, Adam Marwisch war selbst auch mal Gast bei einem Abschiedsspringen, nämlich bei Jens Weißflog damals in Oberwiesenthal,
Also wenn ich
96
jetzt hätte
als.
tippen müssen, wo, dann hätte ich Jens Weißflog gesagt. Und das hat mir der Jens selber mal erzählt, wie das war und dass er dann auf Schanzenrekord gesprungen ist und sich seit
Ja.
langem nicht so gut, also so noch nie so einen guten Sprung hatte wie in dem ersten Durchgang, weil er einfach an nichts gedacht hat. Genau, also es gab schon, glaube ich, genug Abschiedsspringen, ja, wo auch wirklich dann die aktuelle Weltelite sich damals getroffen hat und wo man es auch gerne gemacht hat. Und ich finde ja
Ja.
manche Abgänge wirklich schade, wie die stattgefunden haben, eigentlich, wo man gar nicht so ge das Gefühl hatte, dass sie jetzt nächstes Jahr gar nicht mehr mitspringen. Also ich muss auch sagen, selbst Carina Vogt
Ja.
finde ich wirklich noch immer ganz traurig, ganz schlecht, wie das lief. Bei Katar habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Also man wusste, dass sie aufhört, aber so richtig, also man hat andere Abschiederinnerungen. Da, zum Beispiel Michi Heiberg mit seinem Anzug letztes Jahr, das ist mir gleich in Erinnerung geblieben, zum
Ja,
Beispiel. Oder wie auch
total.
der Eisei, der da halt nochmal einen super Springen hinlegt bei seinem Abschiedsspringen.
Ja.
Also es gibt auch manchmal Abschiede von vielleicht, also ohne jetzt, ich will sagen, der Heiberg und auch der Eisei, die haben ja wirklich auch eine super Karriere. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel mit Adam Malisch oder auch mit einem Kamis Doch vergleicht, ist es ja doch nochmal was anderes, weil diese Abschiede haben sich irgendwie besser eingeprägt.
Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir uns noch eine weitere Kuriosität an. Und sie handelt von Deutschlands beliebtester Tageszeitung, nämlich der Bild. Und ich sehe da schon sehr, sehr verdächtige Screenshots im Thumbnail. Zum Beispiel Platz 34, Adler Schmidt, nur noch Geiersturzflug. Oder vom Tagesspiegel gab es auch die Überschrift, es geht abwärts für Martin Schmidt. Und ja, es ist im Großen und Ganzen eine Medienkritik, die der Autor dieses Textes hier lief. Deutet aber so ein bisschen darauf hin, in welche Zeit das Ganze führen sollte.
Also mich hat es nur jetzt darauf hingewiesen, weil ich Pascal Bodmer lese.
Ja, ganz
Also
unten,
das,
ne?
weil ja, das war ja auch so, der hatte ja die eine Saison schlechthin. Und war es nicht sogar eine Olympische Spiele dann noch, wo er mitgesprungen ist oder Weltmeisterschaften? Auf jeden Fall war der beim Großen, das war den seine Saison, wo der richtig gut war. Oder ist der nicht sogar Fünfter geworden bei der Vierschanzentournee? Da müssen wir mal
Ich
nachgoogeln.
finde
Aber
es.
Pascal Bodmer sagt mir was, und das war ja auch so ein kleiner Chaot. Hat es danach auch leider nie so richtig geschafft, wieder da anzugreifen oder da hinzukommen, wie er in dieser Saison war.
Seine Saison war die Saison 2009, 2010. Ja, das war die Olympiasaison, genau.
Guck mal, also nicht schlecht, oder? Aus den
Ja,
beiden.
ja.
Ja, manche merkt man sich so, die so, das ist wie Marinus Kraus, heißt er, ne?
Marinus Kraus, ja.
Ja, das ist halt auch so, wie er damals bei Olympia aufgetreten ist im Teamspringen. Genau sowas merkt man sich irgendwie.
Der ist doch dann auch mit zu Olympia gefahren, auch wenn er da nicht zu dem Silberquartett gehörte, aber er hat immerhin einen Weltcupsieg im Team damals in Willingen geholt, kurz vor Olympia.
Und zur
Also.
Tournee war ja nicht schlecht. Da ist er ja, dadurch ist er ja so.
Ja.
Müsste man
Fünf,
nachgucken.
siebter Platz bei der Tournee, genau, ja.
Genau, und da war das so ein Hype um ihn, das weiß ich ja, weil ja die anderen eben auch nicht so waren, wie sie jetzt schon geschrieben haben. Aber das mit Martin Schmidt hätte man sogar noch denken können, dass es sogar noch eher war. Da weiß man, wie lange Martin Schmidt gesprungen ist. Weil ich glaube, der hat auch andere Wintersaison schon solche Schlagzeilen leider von sich lesen müssen.
Ja. Und ich
Und
genau
man muss
um
mal sagen, mit Platz 14, ich meine, wenn man überlegt heutzutage, wie alt Martin Schmidt war und heutzutage, oder wenn man jetzt mal die Saison betrachtet von unseren deutschen Adlern, da wäre das solide, da hätte man sich gefreut, dass Martin Schmidt Platz 14 gesprungen oder ja, platziert wäre.
aber die Schlagzeilen haben sich seitdem nicht großartig geändert, wenn es dann mal so
Das ist ja
durchwachsen
immer so,
läuft.
das ist ja
Ja,
dann auch gerade
ja.
die, die was erreicht haben, da wird ja da meistens noch mehr geschrieben oder die Erwartung ist halt dann so hoch. Das ist ja,
Ja.
was ich auch schon oft gesagt habe, einerseits den Erfolg einmal zu haben, ist toll, aber der Druck, vergessen viele, wie groß der dann auf die Athletinnen und Athleten ist. Ich glaube, egal in welcher Sportart, weil man immer das Gefühl hat, man muss es wieder bestätigen und auf einmal ist schon zweiter Platz nicht mehr gut genug. Und das ist ja eigentlich das Traurige, weil man sieht, dass man vielleicht mal ganz oben stand und auf einmal ist Platz 2 schon nicht mehr genug. Hat man ja auch jetzt wieder in aktuellen Sportarten, egal ob Einzel oder Team. Und das ist ja eigentlich mal, dass manchmal auch bei Olympischen Spielen schon eine Silbermedaille dann schon eine Enttäuschung ist. Und das ist doch eigentlich traurig.
Ja, und wie ich finde, der Autor in diesem Text auch richtig herausgehoben hat, dass sich dann eben auf das Negative so sehr gestürzt wird und vergessen wird, dass parallel eben gute Leistungen gezeigt wurden, nämlich wie von Michi Ullmann, Pascal Bodmer mit Platz 8 und 12 in dem betreffenden Springen. Und hier wird dann richtig angemerkt, der seit Wochen konstante Leistung in der Weltelite bietet, sowie einen arrivierten Springer, der sich noch vor wenigen Tagen kaum für Wettkämpfe qualifizierte, versinken hierbei zu stark im Mittelmaß des öffentlichen Interesses. Zudem gelten in dieser oftmals schnelllebigen Welt, damals schon, 2010, meist nur Superlative, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Wie sonst ließen sich Kommentare wie Null Chancentournee, Totalabsturz oder Adler abgeschmiert, alle aus der Bild erklären.
Ja, ist halt so. Da hat sich ja auch Skispringen gerade sehr entwickelt. Ne? Dann kamen ja wir noch dazu mit unserer Weltcup-Saison ein Jahr später. Dann ging ja, glaube ich, so langsam dieses, also nicht langsam, da war ja schon Social Media, das wurde dann auch immer mehr so um in der Jahres, also die Zeit rum. Ich glaube auch schon, man konnte ganz anders schon berichten, weil man viel mehr verbunden war. Und deswegen, denke ich mal, haben sie das auch so geschrieben damals.
Ja.
Und auch vom Material, glaube ich, hat sich in der Zeit viel getan, weil da kam ja dann schon langsam die, nicht langsam, da war ja die Stabbindung dann schon voll integriert. Und auf einmal ist ja dann jeder gesprungen, wo 2010 der Anfang gemacht wurde, in Simi, in Vancouver. Und dann hat so jeder Stück für Stück, aber da war es ja dann, wo das Material auch auf einmal so einen Sprung gemacht hat im Skispringen, wo es noch entscheidender war.
Ja. Ja, da haben sich manche Karrieren auch anders entwickelt, als man es vielleicht geglaubt hätte. Diejenigen, die zu dem Zeitpunkt mit der klassischen Seilbindung noch besser zurechtkamen und den Umstieg nicht ganz so gemeistert haben oder deren Vorteile dadurch weggenommen wurden. Ja, war eine bewegende Zeit in unserer Sportart, das definitiv.
Wie nach wie vor, nach wie vor.
Wie nach wie vor, absolut. Es vergeht ja kein Sommer oder keine Periode ohne großartige Veränderung. Gut, schauen wir uns mal Nationen und Springer hätten wir noch auf der Platte. Und es gibt eine Schlagzeile, die sehr, sehr seltenen Wert hat, nämlich eine Wettkampfsperre. Der finnische Skispringer Harri Olli erhob den Mittelfinger nach einer missglückten Qualifikation gegen die Jury. Nun ist er für einen Weltcup-Wettbewerb gesperrt worden. Olli hatte nach der missglückten Qualifikation am Sonntag in Kuusamo den Mittelfinger Richtung Schanzenturm erhoben, weil seiner Meinung nach die Ampel bei sehr schlechten Bedingungen auf grün geschaltet worden war. Die FIS sperrte den Heißsporn für den nächsten Bewerb am Mittwoch in Kuopio. Olli hatte bereits 2008 für Schlagzeilen gesorgt, als er bei der Skiflug-WM in Oberstdorf der offiziellen Mannschaftsfeier fernblieb und sich stattdessen anderweitig vergnügte. Später tauchte er betrunken doch bei der Party auf und wurde für den Rest der Saison aus dem Team gestellt. Ja,
Oh.
eine waschechte Skandalnudel, wie es sie in der aktuellen Skisprungzeit nicht mehr gibt, können wir, glaube ich, behaupten.
Oder man erfährt es nicht mehr.
Oder man erfährt es nicht mehr, ja.
Ja, ich glaube, insgesamt sind die Springer oder die Athleten die Generation schon viel braver. Aber man muss auch sagen, man wird ja auch mehr beobachtet. Ich glaube, jetzt kann schon mal ein Bierglas auf dem Tisch stehen, obwohl es alkoholfrei ist. Und nächsten Tag steht, hat sich noch betrunken beim Abendessen. Also weiß ich, meine, man muss leider heutzutage noch mehr darauf achten. Davor haben ja auch viele Athleten auch irgendwo ein bisschen Angst, dass sie falsch fotografiert werden, falsch erwischt werden. Im Endeffekt sind es auch nur Menschen. Oder gerade wenn es dann vielleicht nicht so läuft, dann wird noch draufgehauen, weil sie vielleicht auch mal sich das ein oder andere gegönnt haben und gar nicht mehr hinterfragt wird, ob es überhaupt so war. Der Olli hat sich da, glaube ich, gar nicht so, das hat damals einfach dazugehört. Ich meine, mit dem Mittelfinger, sind wir alle ehrlich, das sind ja auch Vorbilder, das darf nicht passieren. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, dass man sich heute noch mehr bewusst ist, was man für eine Vorbildrolle eigentlich haben sollte oder hat. Ich glaube, der Olli, wissen wir selber, der hätte viel, viel mehr noch erreichen können. Der hat ja auch Erfolge gefeiert, aber ich glaube, der hätte noch viel mehr gewinnen können. Und irgendwie war er für mich gefühlt auf einmal weg. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Und ja, irgendwie gab es ihn dann nicht mehr so ungefähr in der Skisprungwelt. Und ich muss sagen, ganz, ganz vage kann ich mich daran erinnern, dass er das gemacht hat. Aber ich hätte jetzt bei Sperre eher an jemanden gedacht, der, was ja auch nicht so oft im Skispringen war, mit den Entwässerungstabletten, der erste Dopingfall. Da hatte ich jetzt an Wettkampfsperre gedacht.
Oh, okay,
Gar
ja.
nicht so. Also, das war jetzt das Einzige, wo ich dachte, wo soll denn jemand noch gesperrt worden sein? Außer noch die Norweger natürlich jetzt nach dem WM-Skandal. Das war so das Erste, was mir jetzt in den Kopf kam. Aber
Ja.
ja, so ein bisschen kann ich mich erinnern. Klar, sind wir uns alle einig. Ich glaube, er kam eh noch gut davon mit nur einer Wettkampfsperre. Ich weiß gar nicht, ob er Strafe zahlen müsste. Ich glaube, heute würde das noch ganz anders ablaufen. Ich glaube, da würde noch richtig Strafe bezahlt werden müssen. Wir können uns auch erinnern, der Schlierenzauer beim Skifliegen hat mal einen Vogel der Jury gezeigt. Das weiß ich auch noch, die
Ja.
Szene, wie er da aufsteht, sich umdreht und das Erste dort steht. Ich würde es ja jetzt zeigen, aber ihr seht mich ja eh nicht als Zuhörer. Kann man mal bei YouTube eingeben, das ist eigentlich auch irgendwie so ein. Ja, so, das kann man auch noch mal in 20 Jahren sich angucken, so ungefähr.
Das ist eigentlich fast schon ein Meme heutzutage,
Ja, genau, heute würde man irgendwas draus basteln, so
ja.
genau. Oder hier Stefan Raab bassert oder so,
Ja.
was?
Ja, genau, ja.
So genau, so war, also wenn man sich das mal anguckt, das war ein Planitzer, ich glaube, wenn man Schlierenzauer Planitzer Sturz und ja,
Ja.
Vogel eingibt oder so, dann findet man schon das entsprechende Video.
Ja.
Genau, das war ja auch damals schon sehr grenzwertig, muss man ja trotzdem sagen. Ja. Olli war halt der Olli, ne? Macht man nicht. Ich glaube, dass man mal die Ski hinschmeißt. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber ich hätte dann vielleicht schon geflucht, aber nie so öffentlich.
Ja.
Aber es sind auch eben Emotionen. Und wenn man dann eh schon vom Typ so ist, ich denke mal, das war einfach eine Reaktion, wo er auch nicht jetzt drüber nachgedacht hat, wo er vielleicht auch, er hätte gerne zurückgespult in dem Moment. Man ist manchmal, glaube ich, nicht man selber. Und das, ja, ich meine, es
Ja.
läuft ja gerade Fußball-WM, das sagen ja manche Fußballer auch, manchmal gar nicht gemerkt, was sie in dem Moment gemacht haben. Das ist halt. In der Sekunde, wo es mal kurz ausfragt, ja, so viel Druck und so viele Emotionen da sind. Ja, es sollte nicht passieren, darf nicht passieren, sind wir uns alle einig, aber ich denke, es gibt auch Schlimmeres.
Ja. Ja, wobei natürlich, also einerseits, es gab diese Vorgeschichte bei der Skiflug-WM 2 Jahre zuvor und dann ist Olli genau in der Saison, das habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, auch aus dem finnischen Weltcup-Team ausgeschlossen worden. Und wenige Tage später hat sich dann auch sein persönlicher Trainer, das war damals noch Kimmo Kückkönen, auch den kennst du ja, liebe Uli, von ihm getrennt. Da, Zitat, er als sein Trainer nichts am Charakter des Springers ändern kann.
Das meine ich ja,
Das
er ist
lässt dann
einfach so
auch,
vom Typ, genau,
ja.
tiefkicken. Und ich denke, vielleicht hatte Olli sich schon auch öfters zusammengerissen, als wir jetzt das wissen, ne? Also, das habe ich ja kurz gesagt, er stand sich ja auch oft selber im Weg. Aber ja. Wenn dann vielleicht auch noch Erfolg dazu kommt, wird es manchmal vielleicht dann auch nicht einfacher für die Charaktere.
Falls ihr jetzt gar keine Vorstellung davon habt, wie gut der Mann gewesen ist, noch ein paar Zahlen. Er hat tatsächlich 3 Weltcupsiege feiern können, im Jahr 2009 allesamt. Das war auch seine beste Saison. Da ist er Vierter im Gesamtweltcup geworden.
Und er hat, glaube ich, eine Vize, ist Vize-Weltmeister geworden, irgendwas. Hat er nicht noch eine Medaille irgendwo?
Ja, Sapporo 2007.
Genau, das war
Korrekt.
nicht, wo der Uri gestürzt ist, so dolle, wo der eigentlich
Ja.
Favorit war und der Armin Weltmeister geworden ist, oder?
Ja, genau, richtig.
Manchmal bin ich auch ein kleines Lexikon
Ja,
und
das
ich
ist
gucke wirklich
gutes.
nicht nach. Also aber das
Ja.
ist alles so was in der Zeit, wo ich selber aktiv war. Da kann ich mich
Ja.
noch immer sehr gut oder an viele kleine, also an viele Sachen noch vage erinnern, beziehungsweise es kommt dann doch schnell wieder so hoch. Und das war
Dann
vielleicht auch so ein bisschen Überraschungserfolg, dass der Olli da Silber gewonnen hat. Das kam wirklich überraschend. Da hat man ihn dann auch kennengelernt, sage ich mal.
da ist er gerade mal 22 Jahre alt
Und
gewesen, auch
eben,
da
das war wirklich so,
ging
und
es
das habe
richtig
ich auch noch
los,
so,
ja.
dass er da Vize, das war fast noch die größte Überraschung als das Armen Weltmeister wird, so ungefähr.
Ja, wunderbar. Interessante Anekdote, die wir noch aufgestellt haben. Wenn du jetzt schon dein Wissen unter Beweis gestellt hast, Uli, ich hatte
Oh.
es dir unlängst schon mal angedroht oder versprochen, dass ich noch ein Quiz für dich rausgesucht habe. Wollen wir
Herrlich.
das gerade auch noch machen?
Komm, ja. Aber jetzt bin ich ja wieder unter Druck. Aber mein Handy ist
Da.
weg. Also, oh, wie viel? Okay, also Handy habe ich nicht versprochen. Hättest mir ja schon extra Punkt auf Harry Olli geben.
Ja, wenn ich das nur könnte. Es geht nämlich auch um tatsächlich deine aktive Zeit. Und zwar habe ich hier einen Quiz herausgesucht, in dem es darum geht, alle Skispringerinnen zu nennen, die im Kontinentalcup, was ja zu der Zeit noch die erste Liga des Frauen-Skispringens war, mindestens einen Springen gewonnen haben, und zwar bis zum Abschluss der Saison 2010-2011.
Oh, sonst geht's dir gut.
Sonst geht es mir tatsächlich gut, ja. Wenn es nichts wird, schneiden wir es raus.
Ja, und wie soll ich das jetzt eintippen oder dir sagen? Nee, ich kann es ja dir nur sagen.
Du kannst es mir sagen, ich tippe es dann für dich ein. Es sind
Eigentlich,
24 Springerinnen und das Ganze hat ein Zeitfenster von 4 Minuten.
da werden mir nicht alle einfallen. Also Jenna
Gut.
Moore,
Ja.
Ulrike Kressler,
In aller
Lindsay Vilhelm,
Bescheidenheit. Ja.
Annette Sagen, die hat ganz viel gewonnen. Iraschko auf jeden Fall. Tja, dann Poslowen, vielleicht Maja Vidic, bin ich mir aber nicht sicher, ob die ihm gewonnen hat.
In dem Zeitraum nicht.
Magdalena Schnur.
Stark.
Vielleicht sogar Anna Heweler eins.
Das schaut nicht so aus.
Mit, ich dachte, doch.
Ah, doch, 3 Stück, ja.
Jerome, Jessica.
Jawohl.
Heißt Melanie?
Nochmal?
Heißt Melanie?
Ah, ja.
Seifert, Juliane. Also Melanie Feist würde ich fast sagen, dass die eins gründet.
Ja. So. Na, wahrscheinlich falsch geschrieben, wie das gerne mal bei den Quizzes ist,
Ja, war
jawohl.
denn jetzt Melanie Feist dabei? Wissen wir
Die war
nicht.
nicht dabei, nein.
Jacqueline Seifertsberger? Die hat bestimmt eins gewonnen. Die war da zwar noch jung, aber
Ja, 3 Stück.
Slowen auf jeden Fall. Ich komme nicht drauf, die auch lange mit mir gesprungen ist, die auch dann aufgehört hat, überrascht und schwanger geworden ist, auch relativ schnell. Habe ich nicht meine ich Bockartei. Die könnte auch vielleicht auch. Oh, ich komme nicht mehr drauf, wie die hieß.
Die
Da hast
hat
du mir auch mal einen
nicht
Artikel
gewonnen.
geschickt. Von der, ich habe auch das Gesicht vor mir. Du weißt bestimmt, wen ich meine. Mach mal Hendriksen noch. Das könnte sein, dass die da schon war.
Ja.
Dann auf jeden Fall hier meine Japanerin. Ito auf jeden Fall, denke ich. Und Takanashi.
Ja.
Ich vergesse bestimmt die Organisation. Norwegen hier, Linear.
Auch die ist
Barke.
dabei.
Marie Barke vielleicht noch. Ist die so? Doch.
Ja, die hieß so, aber ne.
Dann könnte ich mir auf jeden Fall, also guck mal, ob es hier, Hölzel.
Wahrscheinlich noch zu jung zu dem Zeitpunkt.
Ach, Ito, Takanashi war auch jung. Hier, meine Französin, die dritte geworden bei Olympischen Spielen.
Colleen Martel, da
Ja,
helfe ich
genau,
dir.
danke. Danke,
Jawohl.
danke. Wen haben wir denn noch so als? Ach, Italien, dann war es auf jeden Fall hier, die Silber gewonnen hat mit mir. Oh, Rungaldir.
Elena, ja.
Deutschland auch noch eine. Wenn es nicht doch Anna Hilfe heißt, habe ich ja schon gesagt. Japan ist auch, Japan fällt mir bestimmt kein mehr ein. Ito hatte ich ja schon, ne? Aber Ito ist
Ito
gar nicht da.
Takanashi stehen drin, ja.
Das tut mir leid für die, die ich vergessen habe. Slowenien ist bestimmt die mir nicht einfällt. Kanada ist hier, die so halb Japanerin war und halb Kanadierin.
Tanaka, Atsuko.
Genau, Atsuko Tanaka. Ja,
Ja.
siehst du. Ah, noch eine Kanadierin. Wer war denn da noch? Ah, die weiß ich auch, da weiß ich gar keinen Namen mehr. Die hatte so Locken, da ist auch der Bruder gesprungen. Die war mal einspringen, glaube ich, gut. Aber da weiß ich,
Der Leo
De
war es
Lu oder
nicht.
wie die hieß. Nee, wie,
War es vielleicht aus Pretorius?
nee, die war noch, die ist nicht da gesprungen in der
Auch
Zeit.
nicht, ne?
Deutschland, es tut mir leid für die Deutsche, wenn es nicht weiß, wer ist denn da noch? Vogt, Carina, bestimmt.
Jawohl. Falsch geschrieben, aber sie
Ja,
ist
wollte ich
drin.
gerade sagen. Dann Amerikanerin, ach, da hat man hier, wie hieß sie denn? Alyssa Johnson, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mal so eins gewonnen hat.
Ja, sehr gut.
Boah, Slowenien. Also die eine, wenn ich es dann lese, das ist bestimmt die. Wen haben wir denn noch? Das habe ich gar nicht gesehen, die Länder, dass du mir das so gemacht hast. Das habe ich erst jetzt. Boah, keine Ahnung. Italien ist bestimmt noch. Hatte ich ja Rungholt hier und die andere, die auch gut war, die auch zur WM dann gut war. So eine große. Mit braunen Haaren auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass Lisa Demetz ist. Ja, die
Ja,
ist
Lisa
es.
Dem, ja. Ich meine da noch jemand anderes, das hat mir jetzt geholfen. Danke, Kammer, als halben Punkt. Österreich ist
Bist
eigentlich
aber.
wenig, hätte ich gar nicht gedacht, dass Österreich gar nicht so viel. Japan, das, wenn ich es lese, vielleicht, das fällt mir gar nicht ein. Und
Wird
ja.
in Kürze aufgelöst. Aber wir ziehen mal den halben Punkt ab, da bist du bei 19. 19 von 24.
Aber Maja Vidic hatte ich gesagt. Dann
Ja,
hast du
stimmt,
falsch geschrieben.
hat er nicht gef ja,
Und
nee, im
genau,
Quiz
und
ist falsch geschrieben.
also dann kriege ich doch noch einen Punkt. Und die meinte ich, Bokletic, Monika. Ich mir nicht,
Bockleitisch.
ich hatte es auf der Zunge. Ich weiß auch, wie die aussieht. Da hast du mir noch einen Artikel geschickt, wie Izumi Yamada wäre ich nicht drauf gekommen, aber ja, wenn ich es lese. Also, und Katie Willis, genau. Also bin ich
Ah,
einfach nicht
ja.
auf die Namen. Also genau die, ja. Aber Bokletic, das wusste ich, weil die war auch immer gut. Und die ist ganz überraschend aufgehört. Ich glaube sogar vor der WM noch 2009 oder so. Das war ganz komisch. Oder nach der WM dann direkt.
Ja.
Also Vidic bitte ich noch dazu zu zählen.
Auf jeden Fall. Ja, dann
Bokletic
sind
war
wir
so
bei
halb,
20.
da fiel mir der Name nicht ein. Aber die hatte ich auf jeden Fall im Kopf, die kann man zusammenzählen.
Ich werde euch das da draußen verlinken, falls ihr selber das spielen wollt. Ist ja frei zugänglich. Es sind doch einige Rechtschreibfehler in dem Ding drin. Ne? Also Seifert, das H an der falschen Stelle, ist, glaube ich, der beliebteste Rechtschreibfehler bei ihr. Carina Vogt dann mit K
Das
vorne.
ist auch schon bitter.
Schwierig. Maja Utic wurde das I geklaut und durch
Ja,
ein
falsch,
J
genau.
ersetzt. Schwierig, ja.
Ja, war doch okay.
Aber Kompliment, liebe Uli. Richtig starke Leistung, muss man
Danke,
sagen.
danke.
Wenn man sich überlegt, also
Ja, ist
es
jetzt auch schon,
stand
ne? 15, 16 Jahre
15
her. Und
Jahre
ich habe es wirklich,
her,
also wirklich nochmal, ich habe nicht, also du hast es mir mal angedeutet, aber ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Ich hatte jetzt gedacht, du
ja.
stellst mir so Fragen. Was war 2009? Wer war da mit auf dem Treppchen oder sowas? Das habe ich jetzt so. Ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass ich so, das so zuordnen muss. Also ich wusste eigentlich gar nicht, um was es geht.
Ja. Den Überraschungseffekt habe ich mir noch zum Schluss aufgehoben, auf jeden Fall. Sehr schön. Und es passt ja auch zu einer Folge, die wir letztens aufgenommen haben mit dem lieben Daniel, wo wir eine Folge tatsächlich nur Quizzes gemacht haben. Also diese kleine Anleihe habe ich mir dann in dem Fall nicht nehmen lassen. Da würde ich sagen, wir machen den Laden für diese Woche dicht. War ein sehr buntes Potpourri an Themen, hat aber wie immer großen Spaß gemacht. Deswegen danke, dass du mitgemacht hast, liebe Uli.
Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ist dann doch immer lustig, was einem noch alles einfällt oder was der Kopf dann doch noch speichert. Ja, und man schwelgt ja dann doch immer mal gerne auch in Erinnerung. Und wie Olli Ari, ja, jetzt wo man es sagt, aber wenn du mir jetzt vielleicht hättest sagen müssen, wäre ich, glaube ich, auch nicht auf den Namen gekommen.
Tja.
Ich wusste nur, dass es dann Silber gewonnen hat.
Ja,
Ja.
man braucht so den Denkanstoß und dann fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren. So ist es ja.
Genau.
Wenn ihr da draußen vielleicht noch Themen aus der Vergangenheit habt, wo euch unsere Meinung zu interessiert, schickt uns das auch gerne. Wir reagieren gerne auf solche Sachen, gerade wenn es jetzt doch sehr, sehr ruhig ist, was so die Newsfront angeht, ist das auf jeden Fall immer ein gern genommenes Thema. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst schon wieder. Habt eine gute Zeit. Genießt die Sonnenstrahlen da draußen und wenn ihr Ferien habt, auch die Ferien logischerweise. Und dann gilt wie immer, bis zum nächsten Mal, fliegt, soweit es geht.